gibt es. Neben den großen 5 Weltreligionen gibt es weitere 250 Religion- und Weltanschauungsgemeinschaften allein in Berlin. Aber eigentlich gibt es nur 2. Es gibt nur 2. Das Christentum, die Religion der Gnade oder die Religion der Welt, die unter einer Kategorie zusammengefasst ist, die Religion der Werke. Die Reformation hat im Laufe der Zeit diese 5 Solas hervorgebracht und heute heißt Sola Gratia, allein Gnade. Errettung ist allein aus Gnade und unter Christen gibt es ein Missverständnis und eine falsche Darstellung der Gnadenlehre der römisch-katholischen Kirche. Das heißt ja, die Katholiken lernen nur, dass du durch Werke in den Himmel kommst. Das ist nicht ganz richtig. Rom lehrt nicht, dass man durch Werke ohne Gnade, ohne die Gnade Gottes gerettet wird. Tatsächlich lernen sie, dass man durch Gnade Gottes gerettet wird. Aber was war dann das Problem Roms gegen die Reformation, gegen all diese Männer, die geredet haben, dass wir allein aus Gnade gerettet sind? Ihr Einwand war in diesem einen einzigen Wort, sola, allein. Weil Rom lehrte, im Halten von diesem und jenem, wenn ihr da dabei seid, das Sakrament da mitmacht, dieses Werk tut, dann empfangt ihr Gottes Gnade und werdet gerettet. Das war ihr großes Problem, dieses allein aus Gnade. Ihr müsst euch die Gnade verdienen. Das war die Lehre Roms. Und die Reformatoren behaupteten, dass der Sünder allein durch die Gnade Gottes seine unverdiente Gunst gerettet wird. Warum war es für die Reformatoren und ist es für uns von größter Bedeutung, allein aus Gnade gerettet zu sein? Weil diese Lehre bedeutet, diese Lehre sagt, dass nichts, was der Sünder tut, ihn der Gnade Gottes empfiehlt oder ihn angenehm macht. Und dass der Sünder nicht mit Gott zusammenarbeitet, um seine Erlösung zu verdienen. Der Sünder arbeitet nicht mit Gott zusammen, um seine Erlösung zu verdienen. Die Erlösung ist von Anfang bis zum Ende Gottes Geschenk an die Unwürdigen. Und so legten diese Männer damals alles in dieses Wort sola. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus, allein Gott die Ehre. Sola gratia. Lasst uns erstmal Gnade definieren. Und was ist die bekannteste Definition von Gnade? Sie besteht aus 3 Worten. Gottes unverdiente Gunst. Das ist Gnade. Gottes unverdiente Gunst. Und der große Bibellehrer Tozer sagte, Gnade ist das Wohlgefallen Gottes, das ihn dazu neigt, den unverdienten Wohltaten zu gewähren. Ein anderer Bibellehrer namens Berghof sagte, Gnade ist das unverdiente Wirken Gottes im Herzen des Menschen, das durch die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt wird. Gnade ist nicht nur unverdiente Gunst, es ist eine Gunst, die dem Sünder zuteil wird, der den Zorn Gottes verdient hat. Das ist die biblische Definition von Gnade. Die Frage ist, ist die Gnade allein? Kooperiert der Sünder in irgendeiner Weise mit Gott? Nimmt er oder sie Christus an? Sind Sünder verzweifelt, krank, arbeiten aber dennoch mit Gott zusammen, indem sie seine Gnade empfangen? Für die Reformatoren damals war es ganz klar, was allein aus Gnade nicht ist. Sola gratia bedeutet nicht, dass Gott den größten Teil der Arbeit für unsere Erlösung erledigt hat. Aber es bleibt noch ein kleiner Teil für uns übrig, den wir beisteuern müssen. Gottes Gnade bringt uns nicht in den Zustand, der eine neutrale menschliche Reaktion ermöglicht. Warum? Das würde die menschliche Arbeit, das menschliche Tun in den Vordergrund stellen, weil unsere Erlösung dann vom menschlichen Handeln abhängen würde. Sola gratia bedeutet nicht, dass Gott die Erlösung objektiv oder aber nicht subjektiv vollbrachte. Sola gratia lehrt uns nicht, dass Christus die Erlösung getrennt von den Erlösten erkauft hat. Erlösung ist immer was Besonderes, es ist was Persönliches. Das zu leugnen ist eine fromme Art, menschliche Werke in die Erlösung hineinzuschmuggeln. Manche glauben, dass Menschen aus freier Entscheidung zu Christus kommen und dann Gott sie im Glauben bewahrt. Andere argumentieren, dass sie dem Glauben zugesagt haben, sie ihn aber zu einem späteren Zeitpunkt verlieren können. In beiden Fällen haben sich versehentlich menschliche Werke hineingeschmuggelt in dieses Allein in Gottes Gnade. Wenn eine menschliche Entscheidung, ob vor oder nach der Bekehrung, der entscheidende Faktor für Erlösung ist, dann ist die Errettung im Wesentlichen das Ergebnis vom menschlichen Handeln, daher seines Werkes. Was bedeutet also sola gratia? Was bedeutet allein aus Gnade? Wir singen von dieser Gnade, wir reden darüber, dass wir aus Gnade errettet sind. Was bedeutet also sola gratia, allein aus Gnade seid ihr gerettet? Um das zu verstehen, müssen wir den Zustand des Menschen, die Sünde erkennen. Wenn wir das begreifen, wie tief wir verloren waren, dann verstehen wir, warum wir allein aus Gnade errettet sind. Je dunkler die Nacht ist, desto heller erstrahlt das Licht. Und je dunkler wir sehen, wer wir einst waren, umso mehr sehen wir die Gottesgnade erstrahlen, mehr wie 10.000 Sonnen am Himmel. Und es gibt einen Text in der Bibel, der lässt diese Gnade erstrahlen, und das ist Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Lasst uns hier dieses Licht seiner Gnade leuchten. Lasst uns Epheser 2, 1 bis 10 lesen. Epheser 2, 1 bis 10. Und euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Welten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Wir können diesen Text hier in drei Teile gliedern. In den ersten drei Versen sehen wir, wer wir waren, was wir waren, bevor wir Christus fanden. In den Versen 4 bis 6 finden wir dann die überwältigende Gnade Gottes. Amazing Grace. In den Versen 7 bis 10 wird die Frage beantwortet, warum hat Gott das alles getan? Warum? Und wir können das volle Ausmaß der Gnade erst verstehen, wenn wir die ganze Tiefe der Sünde begreifen, in der wir einst lebten. Deswegen werden wir hier den Schwerpunkt setzen. Und ich möchte uns immer so ein Schlagwort geben, dass wir sehen, um was es geht in den ersten drei Versen. Und es uns helfen soll, wo wir waren, wer wir waren. Wer waren wir, bevor wir an Christus glaubten? Und das erste Wort ist Tod. Da heißt es in Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Nun gibt es verschiedene Bibellehrer und Christen, die unterschiedliche Perspektiven eingenommen haben, wo Gott uns gefunden hat. Es gibt die einen, die sagen, die eine Möglichkeit, sagen, Gott und uns als gute Menschen gefunden. Dann gibt es die anderen, sie sagen, wir waren nicht gut, aber wir waren krank. Die Sünde hat uns krank gemacht. Wir müssen Gottes Gnadenangebot annehmen. Es liegt an uns, die Medizin einzunehmen, sozusagen. Und dann gibt es die einzige, die dritte Möglichkeit. Und es heißt hier, wir waren tot. Wie hat uns Gott gefunden? Wir waren tot. Und wenn du tot bist, dann bist du tot. Und wenn du heute mitschreibst und einen Zettel dabei hast oder schreibst in deine Bibel, was kann ein Toter tun? Um zu verstehen, dass wir allein aus Gnade errettet sind, musst du dir die Frage beantworten, was kann ein Toter tun? Und Paulus sagt hier, wir waren tot. Das heißt, es ist kein Leben in dir. Wir haben keine moralischen Fähigkeiten, wir haben keinen Verstand, wir können nicht denken, wir hatten kein Herz, das begehren konnte, wir hatten keinen Willen, der wählen kann. Du warst tot. Und Vers 1 hier ist sozusagen der Themensatz über einem Absatz. Und die Verse 2 und 3 definieren das, untermauern das, wollen das noch weiter ausbreiten. Du warst tot. Wir waren tot. Also wenn du tot bist, bist du nicht ansprechbar. Wenn du tot bist, hast du keine Fähigkeiten, irgendetwas zu tun. Die Bibel sagt uns hier nicht, wir waren irgendwie krank oder todkrank. Auch wenn du in einer Gemeinde aufgewachsen bist, du einer Gemeinde beigetreten bist, ob du getauft worden bist, egal ob als Kind oder Erwachsener, bevor du Christ wurdest, egal wo du geografisch gelebt hast, in Rumänien, Russland, Afrika, Polen, wo wir auch herkommen, egal wo du herkommst, bevor du Christ wurdest, warst du geistig tot. Du warst tot. Du kannst einer Leiche in den Fuß picken, sie wird nicht reagieren. Du kannst ihr Musik vorspielen, du kannst sie anschreien, mit ihr reden, du kannst sogar zu ihr predigen. Sie hat nicht die Fähigkeit, darauf zu reagieren. Und das ist deine und meine Biografie, das ist unsere Biografie und da beginnt sie, egal wo wir herkommen. Bevor wir Christus fanden, waren wir tot. Wir waren tot in den Übertretungen unserer Sünden. Die Sünde hat uns nicht krank gemacht, sie hat uns von Gott getrennt, sie hat uns getötet. Wir waren in Bezug auf Gott, in der Beziehung zu Gott, alles was mit Gott zu tun hat, tot, abgeschnitten, getrennt. All diese menschlichen Fähigkeiten, die wir physischen Menschen haben, was in Bezug auf Gott ist, war tot. Gott gab es für uns nicht, Gott existiert für uns nicht. Es ist so, wenn wir im Streit mit einem Menschen sind und wir sagen zu ihm, ach, der ist für mich gestorben. Genau so war unser Zustand. Wir waren tot für Gott. Und hier ist ein kleines Wort, das sehr wichtig ist. Und es heißt, große Türen schwingen in kleinen Angeln. Es heißt in. Das Wörtlein in ist sehr wichtig, weil es den Bereich oder die Sphäre beschreibt, in der wir einmal gelebt haben. Wir lebten in der Sünde, in Übertretung. So wie ein Fisch im Wasser lebt, lebten wir in der Sünde vor unserer Wiedergeburt. Wir lebten ständig darin, Gottes festgelegten Gebote zu übertreten und nicht danach zu handeln. Wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt und der Lohn der Sünde ist der Tod, Gottes Zorn. Wir waren tot. Dann geht Paulus weiter und sagt, schaut den Wandel an. Das ist das zweite Wort, Wandel. Sieh einmal dein damaliges Leben an. Und da heißt es in Vers 2 in der Mitte, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Du warst ein wandelnder Toter, sagt er. Du warst geistig gesehen ein Zombie, eine wandelnde Leiche auf dem Lauf dieser Welt, nach dem Lauf dieser Welt. Du warst auf dem breiten Weg der Zerstörung. Auch wenn du vor Gott vorher ein guter Kirchengänger warst, wenn du jeden Sonntag in die Sonntagsschule besucht hast. Und wenn Paulus hier sagt, ihr wart im Lauf der Welt, dann meint er damit das böse Weltsystem mit allen Ideologien. Wir waren in diesem Weltsystem gefangen und wir sind mitgeschwommen. Da wurden du und ich hineingeboren, ob du willst oder nicht. Das sagt die Heilige Schrift, sola scriptura. Und das ist die alleinige Wahrheit. Da waren wir. Es ist so. Das nächste Schlagwort ist Teufel. Und da heißt es, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht und in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und wir wissen, wer das ist. Wer ist dieser Fürst dieser Welt? Dem Fürsten dieser Luft, der in der Luft herrscht. Das ist Satan. Und es gibt zwei Familien. Es ist einmal die Familie Gottes und einmal die Familie Satans. Es gibt keine Familie dazwischen oder danach, keine Familie 3 und 4. Und wir wurden in die Familie Satans hineingeboren. Deshalb muss man wiedergeboren werden, um in den Himmel, um in das Himmelsreich einzutreten. Du warst nicht nur tot und wandelst im Einklang mit dieser Welt in deinen Sünden. Du warst auch ein Kind des Teufels. Und er hat dich und mich im Griff gehabt, gefangen gehabt, um seinen Willen zu tun. In 2. Timotheus 2, 25, 26 heißt es, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Zu dieser Familie haben wir dazugehört. Und dann das nächste Wort ist Ungehorsam. Und auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Jeder, der nicht bekehrt ist, ist ein Sohn des Ungehorsams. Und es ist ein Zeichen eines Ungläubigen. Sie führen ein ungehorsames Leben Gott und seinem Wort gegenüber. Das ist ihr Zeichen, das kennzeichnet sie, das macht sie aus. Wir waren ungehorsam, wir waren ungläubig. Das nächste Wort ist Kinder des Zorns. Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Er sagt, unter ihnen. Und damit meint er die ganze verlorene Welt. Er sagt, zu denen habt ihr dazugehört. Zu denen habt ihr dazugehört, bevor ihr gläubig wurdet. Wir waren genau wie sie, wir waren geistig tot, unter der Kontrolle des Teufels, von Gott abgewichen. Der einzigste Unterschied ist, dass wir, als wir sonntags herkamen, dass wir besser angezogen waren. Das war alles. Wir hatten eine flammende Leidenschaft nach Sünde, das zu tun, was Gott verbietet. Wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken. Unser Verstand war unfähig, darüber nachzudenken, wer ich bin und wie sehr ich die Gnade brauche. Wir waren zum Scheitern verurteilt, Kinder, die Zorn verdienen. Wir waren Söhne des Ungehorsams. Wir haben den Zorn verdient, die Strafe verdient. Wir haben Gottes Zorn verdient. In Römer 1, 18 heißt es, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Dort waren wir. Wir waren nicht besser als alle anderen in dieser Welt. Wir waren genauso teuflisch, genauso ungehorsam, in dem gleichen Lauf. Es gab keinen Unterschied. Die Natur der Sünde hat jeden in einen beklagenswerten Zustand zurückgelassen. Das macht uns Paulus in Römer 3 deutlich. Er redet über die Sünde. Wir haben das an einem Mittwoch gehabt, wie abwärts es geht, wie in einer Abwärtsspirale, wie schlimm es mit dem Menschen ist. Die Sünde hat uns in einem beklagenswerten Zustand vor Gott zurückgelassen. Römer 3, 10 und 11 sagt Paulus, es gibt keinen Gerechten, nicht einmal einen. Es gibt niemanden, der versteht, niemanden, der Gott sucht. Niemand ist gerecht. Es bedeutet, dass der Mensch aus der Sicht Gottes überhaupt keine Gerechtigkeit hat. Keine zufriedenstellende Gerechtigkeit. Wir können in den Augen von manchen Menschen sogar manchmal gerecht wirken. Aber wenn sie uns wirklich kennen würden, dann würden sie erkennen, wie schlimm wir sind. Da ist niemand, der versteht, sagt Paulus. Niemand versteht geistliche Dinge. Die Botschaft vom Kreuz ist für diejenigen, die sterben, eine Torheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie die Kraft Gottes. In 1. Korinther 2,14 schreibt Paulus, der Mensch ohne den Geist nimmt die Dinge nicht an, die vom Geist Gottes kommen, denn sie sind ihm eine Torheit und er kann sie nicht verstehen, weil sie geistlich erkannt werden. Da ist keiner, der Gott versteht. Und das heißt jetzt nicht, dass die Menschen dumm sind. Als die Anna studiert hat, habe ich auch ihre Unterlagen gesehen. Ich war sogar einmal in der Uni, habe mich mit reingesetzt. Und es gibt wirklich Professoren, die sehr gute Dinge und geniale Dinge, Zusammenhänge in der Bibel erkennen, finden, historisch die Dinge weitergeben können. Aber sie haben es trotzdem nicht verstanden, die Botschaft. Sie können es nicht verstehen. Und sie sagen Dinge, wo du überwältigt bist, über Abraham. Und am Ende sagen sie, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Für sie sind es Märchen, Geschichten, weil sie es nicht verstehen. Und trotzdem sind sie brillant in den Dingen, Dinge zu erkennen. Und ich frage mich, warum hat der es gesehen und ich nicht? Niemand versteht es ohne den Geist Gottes, ohne seine Kraft. Und dann sagt Paulus in Römer 3, Vers 11, niemand sucht Gott. Erst sagt er, alle sind moralisch tot, alle haben intellektuell versagt. Und jetzt sagt er, da ist keiner, der Gott sucht. Niemand sucht aus seinem Willen Gott, aus seinem eigenen Willen Gott. Der Grund, warum wir Gott nicht suchen, liegt darin, dass wir tot sind. Was kann ein Toter tun? Gar nichts. Der Grund, warum wir Gott nicht suchen, liegt darin, dass wir tot sind und gar nicht können. Wir sind abgetrennt von ihm. Alles, was mit Gott zu tun hat, ist abgetrennt von uns. Unsere Kultur hat uns gelehrt, dass für die Menschheit alle Dinge möglich sind. Die weltliche Kultur hat uns das immer wieder beigebracht. Alle Dinge sind für dich möglich. Der Gedanke, dass wir Gottes Gnade brauchen, um mit ihm ins Reine zu kommen, erscheint uns falsch. Wir gehen immer davon aus, wir haben immer die Möglichkeit, unsere Beziehung zum Allmächtigen zu verbessern, wenn es notwendig ist. Wenn ich mich rechtzeitig selber darum kümmere. Paulus schreibt uns, Tod ist tot. Wir waren tot. Das ist die Wahrheit. Vielleicht war unser Lebensstil etwas respektabler aber im Vergleich zu anderen. Aber in Gottes Augen, als wir auf der Waage gewogen wurden, gab es keinen Unterschied. Tod ist tot. Wir sind ertrunken im Ozean der Sünde, im selben Sumpf der Übertretungen, im selben Grab der Sünde begraben. Du und ich, wir waren auf dem Weg in die Hölle. Und da gab es keine Hoffnung auf Überleben. Wir haben die Hölle verdient. Wir waren hoffnungslos verloren. Wir waren der letzte Abschaum, Abgrund. Wir waren am Abgrund. Es gab keine Hoffnung. Das ist die Wahrheit der Bibel. Da und da waren du und ich. Und wir können Gott danken, dass er nicht bei Vers 3 aufhört, sondern so wie Markus uns es heute Morgen gesagt hat, Gott aber. Und jetzt kommt Epheser 4. Und das ist das Unvorstellbare. Das ist das unvorstellbare große Werk Gottes. Vers 4. Gott aber. Es ist so angenehm zu hören, wenn man hoffnungslos verloren ist. Gott aber. Und Martin Lloyd-Jones sagte mal, gelobt sei Gott für die Aber in der Bibel. Wir können Gott für diese negative Konjunktion danken, die alles in eine andere Richtung lenkt. Hier wird die Errettung aus Gnade allein auf den Punkt gebracht. Gott aber. Und wir sehen die unvorstellbare große Gnade Gottes. Und wir kommen zu unserem zweiten Punkt hier im Text. Die unvorstellbar große Gnade Gottes. Allein seine Gnade. Beachten wir bitte, dass es hier heißt, Gott aber und nicht Gott und du. Gott und wir. Gott und die Gemeinde. Gott und dies, Gott und das oder Gott und jenes. Es heißt einfach nur Gott aber, der reich an Erbarmen ist. Gott also, der unfassbar reich ist. Unfassbar reich an Barmherzigkeit. Er besitzt Galaxien davon, von Barmherzigkeit. Dieser Gott hatte Mitleid mit denen, die in so großer Not sind. Es heißt Gott aber. Und Gott allein hat uns gerettet und nur er hätte uns retten können. So schlimm war es mit uns gewesen, weil wir tot waren. Römer 9, in den Versen 15 bis 16 heißt es, sagt Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und so schreibt Paulus weiter, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Gott hat uns gesehen und war von Barmherzigkeit bewegt wegen seiner großen Liebe. Liebe, die nicht auf den Verdienst des Einzelnen beruht. Liebe, die ihren Ursprung allein in Gott hat, in ihm selbst hat. Es sind tote Menschen, die dem Teufel gehören, die ungehorsam waren, die trotzig sind, die widerspenstig sind. Das ist es, was Gott lieben wollte. Und ich kann mich nur meinem Freund Spurgeon anschließen, der sagte, wir wissen es nicht, was Gott dazu bewegte, von so vielen Menschen in dieser Welt genau mir gnädig zu sein. Wir wissen es nicht. In Versen 5 und 6 wird uns beschrieben, was Gott getan hat, wie er es getan hat. Und da heißt es, dreimal mit ihm. Mit ihm. Mit wem? Mit Christus. Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, mit Christus auferweckt und mit Christus mitsitzen lassen in den Himmel. Und hier ist der Schlüssel, wie Gott es getan hat. Unsere Errettung allein aus Gnade. Mit Christus. Wir sind mit Christus vereinigt. Alle Gnade ist durch die Person und das Werk Jesu Christi in unser Leben gekommen. Er ist der Mittler der rettenden Gnade. Es gibt keinen Tropfen Gnade außerhalb des Herrn Jesus Christus. Da ist nur Verurteilung, da ist nur Zorn, Verdammnis und das zu Recht. Aber in Christus wegen seinem sündlosen Leben, seinem stellvertretenden Tod, wegen seiner Auferstehung, wegen seiner Gerechtigkeit, haben wir Leben. Und das allein durch Gottes Gnade. Wir sind mit Christus lebendig gemacht. Du warst geistig tot und nun hat Gott dich in Christus lebendig gemacht. Das ist unglaublich, das ist ein Wunder. Es ist wie bei Lazarus. Er war tot, er hatte keine Fähigkeit, selber aufzuerstehen. Erst als Jesus rief, Lazarus, komm heraus und beachtet, Jesus rief seinen Namen. Wenn Jesus gerufen hätte, komm heraus, wären alle aus ihren Gräbern auferstanden. Aber er rief, Lazarus, komm heraus und Lazarus kam heraus. In diesem Moment strömte Leben durch den toten Körper. Und genau das ist in deinem Leben passiert. In dem Moment, als Gott zu dir kam, als Gott dir näher kam und dich bei deinem Namen gerufen hat, kam Leben in dir hervor. Das ist das Prinzip, wie Gott rettet, Tote zum Leben erweckt. Es kommt alles auf seinen Ruf drauf an. Und wir können das im Alten Testament auch sehen. In Hesekiel 36, 37 sehen wir das, als Hesekiel vor einer Ebene stand. Und da waren alles lauter tote Gebeine, tote Knochen, überall Knochen. Und Gott sagt zu ihm, predige zu diesen toten Knochen. Und Hesekiel steht da und fängt an, zu ihnen zu predigen und plötzlich heißt es, rückten die Knochen zusammen, es krachte, sie wurden mit Sehnen überzogen, Fleisch kam an ihr Gebein und sie wurden plötzlich lebendig. Und wir sehen hier die Beschreibung, die Entstehung der Nation Israels. Das ist das Prinzip Gottes. Gott macht aus Tod lebendig. Aus Regungslosigkeit schafft Gott Leben. An einer anderen Stelle, das haben wir heute Morgen auch gehört, sagt Gott, ich werde euer steinernes Herz nehmen. Ich werde euer steinernes Herz nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Allein aus Gnade, sola gratia, bedeutet, Gott nimmt die Operation an deinem Herzen vor, damit du gläubig wirst. Nicht der Tote selber. Wir würden sagen, Gottes größtes Wunder ist die Erschaffung der Welt. Er sprach und es geschah. Wir würden sagen, das ist das größte Wunder. Das größte Wunder ist, dass Gott tote Menschen überall auf der Erde zu verschiedenen Zeitpunkten, ob am Tag oder in der Nacht, zum Leben erweckt. Das ist das Wunder, das Paulus uns hier auch andeutet und beschreibt, das Wunder der Wiedergeburt, das er auch mit deutlich machen möchte. Das Wunder der Wiedergeburt. Und oft übersehen wir und vergessen wir manchmal Johannes 3, das Gespräch mit Nikodemus. Wir vergessen das, die Wiedergeburt, dass es ein Wunder Gottes ist und nicht eines von Menschen. Dass ein Mensch gläubig wird und sich Kind Gottes nennt, ist allein durch seine Gnade möglich. Du musst von Neuem geboren werden, sagt er. Und Nikodemus sagt, wie kann ich das werden? Kann ich zurück in meine Mutter, ihren Leib? Und er sagt, nein. Was vom Geist ist, ist vom Geist. Und der Geist weht, wo er will und wann er will. Du musst aus Geist und Wasser wiedergeboren werden. Es ist Gottes Sache, tote Menschen zum Leben zu rufen. In Johannes 1, in 12 und 13 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Wem? Denen, die an seinen Namen glauben. Wem? Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott wirkt alles allein in seiner Gnade. Und seht euch das an, wie genial das Paulus in Vers 5 noch einmal erklärt, dass es uns ja nicht entgeht, dass wir das bloß nicht aus den Augen verlieren. Durch Gnade seid ihr errettet. Wenn ihr den Text lest, bei mir in meiner Bibel ist das so, der Text fließt und auf einmal kommt ein Bindestrich und dann heißt es, durch Gnade seid ihr errettet, Bindestrich und es geht weiter. Es ist allein seine Gnade. Und dann kommen wir zu Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Paulus gebraucht hier die Auferstehung und die Himmelfahrt, um deutlich zu machen, wir sind kein Teil mehr dieser Welt, dieses sündigen und teuflischen Systems. Wir sind kein Teil mehr. Wir sind auf einem anderen Kurs. Wir sind nicht mehr auf diesem Lauf. Wir sind auf einem anderen Kurs, allein aus seiner Gnade. Er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Es heißt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Fremde, wir sind Gäste hier auf dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von hier. Und weil er sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat, bedeutet es für uns, wir kennen nun den Vater. Wir haben eine Beziehung zu dem Vater. Und wir kommen zum Thron Gottes und wir rufen, aber Vater, wir kommen zu ihm als seine Kinder und sagen, Papa. Das ist eine erstaunlich große Gnade. Das ist es, worauf all diese großen Prediger der Gnade bestanden haben, auf dieses Allein. Allein durch seine Gnade. Das ist Gottes erstaunlich großes Gnadenwerk. Und warum? Warum? So kommen wir zu unserem letzten Punkt heute Morgen. Warum hat er das alles gemacht? Warum hat er das gewirkt an dir und mir? Und das Warum wird durch das kleine Wörtlein damit eingeleitet. Zu welchem Zweck wir gerettet wurden, warum wir diese unendlich große Gnade erfahren haben. Epheser 2, Vers 7 bis 10. Damit er auch in den kommenden Zeitaltern, in der Zukunft und in Ewigkeit den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Damit er, Gott, er in Zukunft bis in alle Ewigkeit uns zur Schau stellen kann. Als würde man eine Trophäe hochhalten, damit jeder dieses besondere Stück anschaut. Zu jeder Zeit bis in alle Ewigkeit. Gott hat das alles gemacht, weil es seine Gnade, weil es seine Güte, weil es seine Größe deutlich machen lässt. An dir und mir. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, sagt Paulus hier. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und jetzt könnte da einer sitzen von den Ephesern, der zuhört und sagen, aber ich habe doch geglaubt. Und den Zahn zieht Paulus ihm, indem er sagt, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Dieser Vers soll Gott verherrlichen und den Menschen demütigen. Denk nicht, du warst so gut und hast es verstanden und hast geglaubt, weil du schlauer warst, besser warst, weil du es verstanden hast, begriffen hast, weil du dich angestrengt hast. Nein, diesen Zahn zieht Paulus uns hier. Gott hat dich aus der Tiefe deines stinkenden Grabes herausgeholt. Die Gnade kam nicht von selbst und der Glaube kam auch nicht von selbst. Es war Gottes Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes und es gibt nichts, worüber sich irgendein Mensch rühmen kann, weil er errettet ist. Vers 10 heißt es, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Und ich denke, das ist die NEU-Übersetzung, die hat es auf den Punkt gebracht. Wir sind Gottes Meisterstück. Wir sind sein Werk. Wir sind von Neuem geboren für gute Werke, die er vorbereitet hat. Das ist der Zweck, zu dem wir gerettet wurden. Seine Diener sollen seinen Zweck und seinen Plan erfüllen. Und das ist es. Jeder, der echten Glauben hat, der den rettenden Glauben hat, der tut gute Werke. Wir sind Gottes Meisterstück. Und wenn wir in Epheser 1 lesen, warum er uns gerettet hat, bis hierher, da finden wir immer zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Es geht allein um seine Größe, um das zu demonstrieren, seine Gnade, seine Güte, seine Herrlichkeit, seine Allmacht, seine Größe. Es geht um Gott und um niemand anderen. Es geht um seine Ehre, Soli Deo Gloria. Und ich möchte zum Schluss Epheser 1, die Verse 3 bis 7 lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Sola gratia. Amen.